ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Ich bin jetzt so ein Verrückter, der da vor 1000 Leute hinsteht und was zum Besten gibt, ja. Viele Regisseure, viele Operndirektoren, die verwechseln Aussehen mit Ausstrahlung. Für Mozart war das wahnsinnig fortschrittlich, dass er dann einer dunkelhäutigen Person eine Arie überhaupt gegeben hat.
Also ich freue mich wahnsinnig und sage herzlich willkommen dem Tenor Mauro Peter.
Guten Tag.
Was für mich eindrucksvoll ist, Sie werden in wenigen Stunden als Prinz Tamino in Mozarts Zauberflöte auf der Bühne der Semperoper stehen und Sie nehmen sich jetzt für mich noch die Zeit zu einem Gespräch und Sie wirken auch so entspannt dabei. Liegt das daran, dass Sie Ihrer Stimme vertrauen? Denn man kennt ja auch Geschichten von Sängern, die vor der Vorstellung, Christa Ludwig hat nur pfeifend mit ihren Kindern kommuniziert, andere schreibend, dass Sie Ihrer Stimme vertrauen oder auch daran, dass Sie diese Partie doch schon so oft gesungen haben?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, weil ich glaube, über 80 Mal habe ich den Tamino schon gesungen, oft auch in dieser Inszenierung. Und da vertraue ich meiner Stimme schon. Also man lebt ja mit der Stimme. Wir können die Stimme nirgends wegpacken in einen Geigenkasten oder so. Und deswegen muss man sowieso damit lernen, umzugehen. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend, jetzt ein nettes Gespräch zu führen. Und dann mache ich noch einen Spaziergang und lege mich vielleicht noch ein Stündchen hin und bin dann total fit für die abendliche Vorstellung. Also da habe ich jetzt nicht die allzu größten Bedenken.
Welche Herausforderungen stellt diese Partie des Tamino an einen Sänger?
Ja, vor allem den Beginn, das muss ich wirklich sagen. Also dieses doch recht dramatische Zuhilfe. Und dann gleich im nächsten Moment muss man die größten und feinsten Legato-Bögen bei der Arie singen. Bei der Wildnis-Arie finde ich eigentlich das Allerschwierigste. Aber mittlerweile fühle ich mich da auch recht wohl und ja, freue mich darauf.
Mauro Peter, Sie gelten als Mozart-Tenor. Fühlen Sie sich damit geehrt oder geht damit gleichzeitig auch eine besondere Einschränkung einher?
Nein, das glaube ich nicht, weil ich empfinde das schon auch als eine Ehre, eine Freude auch, dass ich da in diesem Repertoire auch gefragt bin, weil ich es doch eines der schwierigsten, auch stilistisch sehr schwierig finde und ich fühle mich da nicht eingeschränkt, weil ich auch eben sonst sehr viele andere Sachen singe. Also ich singe Lied, ich singe viel Konzert und fühle mich jetzt überhaupt nicht auf Mozart reduziert. Das ist auch jetzt in meinem Terminplan auch nicht so widerspiegelt, sondern da kommen jetzt gerade in diesem Jahr sehr viele neue Sachen dazu, die vielleicht ein bisschen über Mozart hinausgehen. Und trotzdem ist Mozart immer Teil meines Terminplans und ich finde das auch gut.
Auf Ihrer Visitenkarte stehen die Adressen der prominentesten Konzert- und Opernhäuser. Also darunter ist jetzt die Semperoper, das Royal Opera House Covent Garden in London, auch die Londoner Wigmore Hall. Sie haben im Wiener Musikverein gesungen. Sie sind im Gewandhaus auch des Öfteren zu erleben, in New York, in der Carnegie Hall. Also es sind wirklich unglaublich namhafte Adressen. In welcher Umgebung fühlen Sie sich besonders wohl?
Was jetzt besonders der Stimme gut tut, kann ich gar nicht genau sagen. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Also man hat überall mal schlechtes Wetter, man hat überall mal viel Staub, man hat auch ein paar Mal viele Reisen mit wenig Schlaf. Das sind quasi die größten Tücken der Stimme. Aber ich muss schon sagen, wenn man natürlich jetzt eine Stadt, wie ich jetzt hier in Dresden oft bin, oder auch in Leipzig war ich jetzt auch schon sehr oft, wenn man da eine vertraute Umgebung hat, dann fühlt man sich schon sehr wohl. Und natürlich ist es immer ganz spannend, wenn man jetzt zum Beispiel nach New York oder ich habe jetzt gerade den Johannes Passion in Montreal in Kanada gesungen und das ist immer sehr, sehr spannend, aber es ist auch immer sehr neu und so, man weiß nicht, wie sieht die Stadt aus, ist dann das Wetter wirklich so, ist es wirklich so kühl oder ist da mehr Wind und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt aber eben so eine Stadt hat wie hier, dann kommt man an, weiß genau, wo man durch muss und das gibt schon etwas Schönes, Vertrautes. Aber ich mag da auch die Mischung, also es soll auch nicht zu monoton werden, aber da habe ich jetzt keine Bedenken.
Sie werden in Leipzig mit dem MDR Sinfonieorchester und dem jungen britischen Dirigenten Kerem Hassan Karol Szymanowskis Liedzyklus des Hafis Liebeslieder erleben. Also für mich wird es eine Entdeckung werden, weil ich kannte das Werk überhaupt nicht. Wie geht es Ihnen?
Ja, ich kannte es schon. Ich habe es einmal in Bern gesungen. Sind ganz, ganz tolle Lieder. Hochromantisch, wahnsinnig zum Teil wirklich so, sind auch süffige Sachen dabei. Also so, ja, eine spannende Geschichte oder spannende Einblicke in diese Gefühlswelt von diesem Hafi. Und ja, ich freue mich sehr. Ich habe es eben erst einmal gesungen und freue mich jetzt total, das nochmal zu machen und es ein zweites Mal wieder zu entdecken. Das ist immer schön, wenn man zu einem Werk zurückkommen kann, um da vielleicht nochmal tiefer in die Materie einzudringen.
Was erwartet uns denn da musikalisch? Wie hat Szymanowski diese persische Lyrik des Hafi in Musik gepackt?
Ja, ich finde schon eben mit einer sehr ausgeklügelten Instrumentation. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass da irgendwie arabische Elemente dabei wären. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber er kreiert zum Teil auch sehr flüchtige und sehr, sehr fragile Momente, um dann zum Teil das Ganze wieder sehr stark anzupacken und die ganzen Farbpalette des Orchesters zu nützen. Also ja, und man muss es, glaube ich, erlebt haben.
Das Dirigat, ich habe es gesagt, es liegt bei dem jungen Dirigenten Kerim Hassan, der, wie Sie, seinen Karrieresprung bei den Salzburger Festspielen genommen hat. Sie waren 2012 durch die Teilnahme am Young Singers Project dort. Kerim 2017, der gewann den Opera Award. Also das könnte Sie sozusagen bekannt miteinander machen, aber gab es vorher schon eine Begegnung?
Nein, gar nicht. Ich kenne ihn auch noch gar nicht. Das wird dann die erste Begegnung sein. Aber ich finde das schön. Das ist immer toll, neue Leute kennenzulernen und ich bin sehr gespannt, positiv auf diese Begegnung.
Ist es denn für Sie interessanter, mit einem jungen, vielleicht auch noch unbekannten Maestro etwas zu erarbeiten oder dann doch mit jemandem Älteren, der diese Erfahrung, also wo Sie sich vielleicht auch sicherer auf der Bühne fühlen?
Nein, es hat beides seinen Reiz, weil natürlich ist einerseits die Sicherheit muss ja auch nicht nur immer bei älteren Dirigenten gegeben sein. Das habe ich auch schon oft von jungen Dirigenten erlebt. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass quasi wenn junge Menschen miteinander arbeiten auf der Bühne, neben der Bühne, dann ist das so ein bisschen eine ähnliche Energie, wo man dann denkt, lass uns zusammen.
Genau, das dachte ich mir, ja.
Ja, genau, lass uns zusammen dieses Werk entdecken, lass uns schauen, was wir machen können. Es ist aber auch sowieso, also eigentlich alle Begegnungen, die ich habe mit Dirigentinnen, Dirigenten, sehr kollegial, sehr freundschaftlich und vor allem sehr unterstützend, was uns natürlich auf der Bühne wahnsinnig hilft, weil das ist dann schon manchmal viel, auch wenn man da in diesem Orchester steht und dann hat man dieses Getös von einem Orchester um sich, dass man dann sich wohlfühlt und nicht denkt, oh, jetzt muss ich mehr geben, als vielleicht die Stimme hergibt, ist es immer schön, wenn man das Gefühl hat, es ist ein Miteinander. Und das habe ich eigentlich ausschließlich so erlebt bisher und das finde ich auch toll und hoffe, dass es auch so bleibt.
Das wünsche ich Ihnen. Mauro Peter, Sie kommen aus einer musikliebenden Familie. Ihre Eltern waren zwar keine Musiker, aber Sie haben im Chor gesungen. Ihre Mama hat Opern geliebt. Also das ist ja schon mal eine Grundlage. War das auch für Sie der Einstieg? Bot das die Grundlage, Gesang zu studieren?
Ja, genau. Also die erste Erfahrung mit klassischer Musik war tatsächlich im Knabenchor. Und da hat es mich gepackt und dabei bin ich dann geblieben. Ja. Und jetzt ist es immer noch so, dass ich nicht privat wahnsinnig oft Musik höre, aber dass wenn es sowas ist, ist es auch einmal Klassik. Und was ganz toll ist, meine Frau ist wahnsinnig klassikaffin und liebt diese Musik und ist ganz vernarrt in Bach und Schubert. Und das trifft sich natürlich besonders gut, ja.
Und Ihre Mama hat Sie mitgenommen dann auch zu Opernaufführungen?
Nein, es war gar nicht so groß die Oper. Es waren mehr Konzerte, auch die ich dann selber gesungen habe. Wir waren schon, ich glaube, mal in Zürich bei der Zauberflöte oder sowas. Aber das hat sich dann eher durch mein eigenes Beschäftigen oder durch meine Freizeit dann so ergeben, dass mich das immer mehr gepackt hat. Und wir haben dann mal, da war ich 17, da haben wir ein Musical gemacht mit diesem Chor. Und ab diesem Moment wusste ich, also klassische Musik ist toll, aber ich möchte auf die Bühne. Und ich möchte das nicht nur im Konzert singen, wie ich es halt im Chor gemacht habe. Da habe ich dann, wie man vielleicht so ein bisschen salopp sagen kann, meine exhibitionistische Seite entdeckt und habe die jetzt zum Beruf gemacht und bin jetzt so ein Verrückter, der da vor 1000 Leute hinsteht und was zum Besten gibt. Ja.
Alternativ war mal von einer Fußballkarriere eine Rede.
Ich glaube, das war nur ein Wunschtraum eines kleinen Buben. Da hätte ich, glaube ich, nie das Talent dazu gehabt. Ja, aber ich bin immer noch sportinteressiert und verfolge ab und zu auch das Fußballgeschehen.
Mauro Peter, wie wichtig war denn für Sie die Teilnahme am internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau, wo Sie ja gleich zwei Preise abgeräumt haben, nämlich auch noch den Publikumspreis?
Ja, richtig. Ja, das war mein erster und auch dann einziger Wettbewerb. Und das war natürlich toll, dass der so gut lief. Für mich war das sehr spannend, als sehr junger Tenor da auch zu erleben, nicht jetzt wegen Konkurrenz, aber so, wo man etwas steht, wie könnte das sein, weil man will ja auch wissen, wo die Reise eventuell hingehen könnte. Und ich habe da viele Kolleginnen und Kollegen erlebt, war ganz spannend und natürlich war für mich auch ein Highlight quasi die Jury. Jetzt hatte ich nicht so viel Kontakt zu denen, aber es war das erste Mal, dass ich Josef Protschka gesehen habe. Es war das erste Mal und leider auch einzige Mal, dass ich Peter Schreier kennengelernt habe. In einem ganz kurzen Gespräch, aber das war dann für mich auch als Tenor, war das ganz, ganz toll, mit diesen zwei Großen dieses Fachs eine Begegnung zu haben. Und ja, also ich habe Zwickau in sehr schöner Erinnerung.
Ja, und dass Sie dort gewonnen haben, liegt ja auch daran, dass das Lied für Sie sehr, sehr wichtig ist.
Ja, genau, das Lied ist wahnsinnig wichtig. Ich habe jetzt gerade hier neben mir Schwanengesang mitgenommen und bin am Studieren auch und bin am Text memorieren und freue mich jetzt sehr, dass da noch ein weiterer größerer Zyklus jetzt dazukommt. Lied ist essentiell eigentlich auch und war auch der Start quasi zu meiner Karriere, also eigentlich mehr noch als die Oper. Ja, ich finde das wahnsinnig toll, dass es diese Kunstform gibt und möchte da auch unbedingt immer weiter und immer mehr auch davon entdecken und machen, weil ich es einfach als Kulturgut so eine tolle Sache finde.
Und es bereichert sich ja auch. Der Liedgesang bereichert die Oper und umgekehrt, kann ich mir vorstellen.
Ja, absolut, so ist es. Also ich kann etwas, das ich gelernt habe im Lied, mitnehmen in die Oper und umgekehrt auch im Konzert. Also gerade jetzt, wo die Passionszeit vorbei ist und ich habe jetzt den Evangelisten zweimal gesungen. Also das ist hochdramatisch von der Gestaltung. Also man kann es natürlich auch neutraler anlegen, aber so wie wir es jetzt angelegt haben, war das doch sehr mitfühlend. Also ja, da hilft einfach die Erfahrung auf der Opernbühne und manchmal hilft dabei eben auch die Erfahrung, wenn sich in einem einzigen Wort halt da eine Stimmung ändern kann oder eine Andeutung ist, vielleicht von einer Melancholie oder von einem Schatten irgendwo. Das muss man natürlich im Lied enorm herausarbeiten und das kann man natürlich auch dann in der Opernbühne machen oder versuchen.
Mauro-Peter, heute ist es ja nicht mehr nur für einen Sänger, eine Sängerin entscheidend, dass man, dass sie eine gute Stimme hat, sondern wird man vom Äußeren auch auf ungesunde Art und Weise bewertet. Welchen Normen muss man sich denn in ihrem Business unterwerfen oder welchen Anforderungen muss man auch gerecht werden?
Ja, also ich meine, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil es viele Menschen betrifft. Es ist manchmal schon so, dass diese Hochglanzoper, dass das natürlich sehr beliebt ist. Ich kann auch den Reiz davon verstehen. Nur ich finde manchmal auch viele Regisseure, viele Operndirektoren, die verwechseln Aussehen mit Ausstrahlung. Und es ist nämlich ein Unterschied. Und es gibt wahnsinnig normschöne Menschen mit wenig Ausstrahlung. Und es gibt Menschen, die jetzt vielleicht dieser sogenannten Norm nicht entsprechen, aber viel mehr Ausstrahlung, Sexappeal haben als andere. Also ich finde einfach manchmal da, der Fokus ist zu sehr auf dem Optischen und Optik wird ein bisschen falsch definiert manchmal, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe das ab und zu erlebt, natürlich geht es da oft ums Gewicht, aber muss man sagen, habe ich auch unglaublich schwierige Geschichten gehört, die Frauen betreffen, wo es einfach, entweder ist sie zu dünn, ist sie zu dick, ist sie zu das, war sie zu lang in der Sonne, war sie zu wenig lang an der Sonne. Und ich finde das einfach oberflächlich und ich finde das schade und gerade wir, die wir halt einfach nicht konkurrieren sollten mit dem Pop-Business, weil wir das einfach gar nicht können, finde ich, ist eine Konzentration auf das Künstlerische, auf die künstlerische Leistung viel, viel wichtiger. Natürlich, wenn das Optische stimmt und beides da ist, ich bin überhaupt nicht dagegen, wenn jemand ein Sixpack haben will, ja super. Also ich möchte niemandem vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat, aber ich fände es einfach schön, wenn ein bisschen mehr mit den Ohren gehört würde, als mit den Augen manchmal.
Apropos, wie weit würde man denn als Sänger gehen? Unlängst hat Christoph Loi in Helsinki die Salome inszeniert und der Darsteller des Joanachan musste minutenlang splitterfasernackt auf der Bühne singen und ja, spielen.
Ja, ich finde, dass wenn das im Konzept stimmt und wenn auch dieser Künstler oder der Sänger des Joanachan sagt, ja, das mache ich, dann finde ich, das ist das kein Problem. Also ich habe auch überhaupt kein Problem mit Nacktheit. Ich für mich persönlich würde jetzt nicht ganz so weit gehen, um splitterfasernackt dazustehen, aber wenn das eben ein künstlerischer Wert hat, wieso nicht? Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, Christoph Loi ist ein Regisseur, der sehr wohl weiß, was er tut und wurde dieser Geschichte der Salome sicher gerecht. Ich finde es mehr, wenn es dann heißt, ah, du musst nackt auf der Bühne stehen, also geh mal ins Fitnessstudio. Das finde ich viel problematischer, wenn es das heißen würde. Aber ich kann jetzt die Situation da in Helsinki nicht beurteilen.
Kommen wir zu einem anderen brisanten Thema, was ja auch die Oper betrifft, nämlich koloniales Denken und das ja einseitige Selbstbildnis des Europäers, was wie gesagt in Opern zu finden ist. Und da schließt sich ja auch wieder der Bogen zur Zauberflöte, wenn Monostatos singen muss und ich soll die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist. Und wenig später singt er dann folgendes: Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Also da prallt ja gleich Mehrfaches aufeinander. Wie sollte man sich damit auseinandersetzen? Sie haben die Zauberflöte ja nun schon so oft in verschiedenen Inszenierungen gesungen. Wie wird das von der Regie auch umgesetzt?
Ja, jetzt haben wir natürlich da das Wespennest. Das ist jetzt gerade wunderbar. Nein, ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Und ich finde aber, wir sollten uns als Opernbusiness dem stellen. Also es wird oft gesagt, ach komm, lasst uns die liebe schöne Oper in Ruhe und man soll ja nichts ändern. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung und ich bin jetzt sehr wohl dafür, dass man gewisse Sachen neu interpretieren kann und dass zum Beispiel auch oft ich erlebt habe, dass eben nicht mehr Schwarzer gesungen wird, sondern Sklave, weil ein Sklave hässlich ist. Oder nicht weiß ist schön, sondern sie ist schön. Und ich finde, da wird zum Teil doch dann einiges...
Aber macht es einen Unterschied, ob ein Schwarzer oder ein Sklave hässlich ist?
Ja, nein, eben, es ist natürlich immer noch nicht ideal, aber das ist halt auch das Problem in der Oper. Da haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht über diese frauenfeindlichen Sätze, die da der Sarastro singt, haben wir auch noch nicht geredet. Und da kann man natürlich immer sagen, man muss das als im Zeitgeschehen sehen, das stimmt auch. Also für Mozart war das wahnsinnig fortschrittlich, dass er dann einer dunkelhäutigen Person eine Arie überhaupt gegeben hat. Aber wir haben natürlich dieses Thema sehr, sehr oft. Ich finde schon, dass wir uns dem stellen sollten. Und ich sage nicht, ich habe die Lösung, aber ich finde zum Beispiel eben, auch die Oper ist sehr international. Wir haben auch schwarze Sänger, Sängerinnen, die eben auch dann Monostatos singen. Oder was ist, wenn der Tamino eine schwarze Person ist? Da finde ich, darf man sich ruhig dem stellen und sagen, hey, das stimmt so nicht. Und da muss man eben auch mal etwas ändern und zum Beispiel den Rassismus rausnehmen oder versuchen, den Misogynismus rauszunehmen, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil man kann auch zum Beispiel bei der Oper Carmen kann man darüber reden, ja, okay, am Schluss steht ein Femizid und wir feiern das. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen übertrieben, das Ganze, aber ich finde, wir sollten es uns nicht so leicht machen und einfach sagen, nee, das war schon immer so und das ist doch nicht so gemeint. Ja, weil ich finde eben auch, Oper darf oder kann ein Tool sein, um irgendwie an Gleichberechtigung heranzukommen. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht immer die ganzen Lösungen. Aber einfach zu sagen, ach, passt schon und ist doch nicht so schlimm, das ist mir zu leicht.
Mauro-Peter, um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen, kommen zum anderen Thema. Sie werden ja auch an der Semperoper in einer anderen Partie zu erleben sein. Wie weit sind da schon die Pläne?
Ja, genau. Also darf ich jetzt sagen, ist jetzt auch offiziell, ich singe den Prinzen bei den drei Orangen. Da freue ich mich enorm drauf, weil ich habe noch keine Berührung mit dem russischen Repertoire. Es ist zwar jetzt auf Deutsch, aber trotzdem freue ich mich da sehr. Es ist auch endlich mal eine Rolle, da bin ich zwar wieder den Prinzen, aber nicht der Tolle, der versucht da die Welt zu retten, sondern der Weinerliche, der zuerst mal überhaupt keine Lust hat auf gar nichts. Und das finde ich irgendwie ganz toll, dass da manchmal jetzt auch Rollen kommen, die nicht so in diesem Mozart-Klischee verhaftet sind. Ja, und ist unglaublich toll, jetzt auch hier mal an der Semperoper eine Premiere singen zu dürfen. Und ich freue mich riesig.
Und jetzt freuen wir uns erstmal auf die Zauberflöte. Danke, Mauro-Peter.
Gerne.
MDR Klassik.